Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute mit Sina Fröndrich und jeder Menge roter Zahlen. Die kommen einmal vom Autobauer Daimler, der wegen laufender rechtlicher Verfahren unter anderem vorsichtshalber Geld beiseite legt. Und wir sehen auch rote Zahlen bei der Deutschen Bank. Dort schlägt der Umbau ordentlich ins Kontor. Beides ausführlich zu Beginn dieser Sendung. Und Facebook muss in den USA eine Strafe von 5 Milliarden Dollar zahlen, denn das Online-Netzwerk hat gegen Datenschutzregeln verstoßen. Hintergrund ist die Auswertung von Millionen von Facebook-Profilen durch die Firma Cambridge Analytica. Wie sehr trifft diese Strafe den US-Konzern? Das klären wir am Ende der Sendung, denn zurzeit läuft die Pressekonferenz der US-Verbraucherschutzbehörde. Die Deutsche Bank baut um und das kostet nicht nur jede Menge Jobs, 18.000 nämlich, sondern auch viel Geld. Das hat Vorstand Christian Sewing deutlich gemacht, als er Anfang des Monats die Schrumpfkur öffentlich machte. Es werden Milliarden kosten. Nicht überraschend also, dass die Bank im zweiten Quartal tief in die roten Zahlen gerutscht ist. Nur noch viel tiefer als erwartet und angekündigt. Brigitte Scholtes hat die Einzelheiten.
Statt 2,8 Milliarden, wie vor 2,5 Wochen angekündigt, weist die Deutsche Bank nun 3,15 Milliarden Euro Verlust im zweiten Quartal aus. Der Grund: Sie hat einen größeren Teil der Restrukturierungskosten im zweiten Quartal bilanziert als zunächst geplant. Dazu sei sie verpflichtet, erklärt Christoph Scharlast, Bankenexperte der Frankfurt School of Finance and Management.
Da sind Abfindungen fällig und anderes. Wenn man absehen kann, dass diese Kosten zukommen und wenn man sie in einer gewissen Form kalkulieren kann, dann muss man sie eben auch bilanzieren.
Das Geldhaus ist nach der Verkündung seiner neuen Strategie vor 2,5 Wochen schnell an die Arbeit gegangen. Dem Vorstand sei klar, dass die Bank besser werden müsse, sagte Deutsche Bank-Chef Christian Sewing heute vor Analysten. Deshalb habe man sich für den radikalen Geschäftsumbau entschieden.
We must do better and we will do better. That's why we took decisive action to radically overhaul this business.
So wurden in den letzten 2,5 Wochen schon 900 Mitarbeiter entlassen. 18.000 sollen insgesamt bis 2022 gehen. Details nannte das Geldhaus jedoch nicht. Auch nicht, wo die nächste Entlassungswelle ansteht und wie der Heimatmarkt betroffen sein werde. Die Bank werde weiter Kostendisziplin üben, versicherte Sewing jedoch. Wir sind gut auf Kurs, um die bereinigten Kosten auf 21,5 Milliarden Euro zu senken, ohne Berücksichtigung der Umbaukosten. Kürzungen in der Abbaueinheit und Vorteile durch die Integration der Privatbanken sollten helfen, die bereinigten Kosten 2020 um weitere 2 Milliarden Euro zu senken.
By a further 2 billion euros in 2020.
Die Börse aber reagierte dennoch enttäuscht. Die Aktie rutschte weiter ab. Dass die Bank unter dem Strich operativ gut 230 Millionen Euro Gewinn geschrieben hat, das interessierte die Anleger offenbar nicht. Oliver Roth, Chef des Aktienhandels bei Odo Seidler, erklärt das so.
Das wird unter dem Strich letztendlich von den Aktionären dann gewertschätzt, wenn eben auch auf der Einnahmenseite etwas passiert und sowas im Positiven.
Denn das ist das große Problem, das Investoren schon lange beklagen. Die Gesamterträge der Bank sanken um 6% auf gut 6 Milliarden Euro. Wenn sie auch in den Kernbereichen, also Unternehmensfinanzierung, Betreuung vermögender und sonstiger Privatkunden und Kreditvergabe leicht zulegten. Immerhin zeigt sich in den Zahlen, dass die Entscheidung, das Investmentbanking deutlich zu stutzen, richtig war. Diese Sparte schrieb nämlich mit 907 Millionen Euro vor Steuern wieder tiefrote Zahlen. Die Deutsche Bank werde nun wieder zu dem, was sie einmal war, nämlich zu einer echten deutschen Bank, sagt Bankenexperte Schallast. Ist sie damit auf dem richtigen Weg?
Das kann man erst beantworten, wenn wir die nächste Finanzkrise sehen. Die kann in 5 Jahren kommen, die kann in 8 Jahren kommen. Eins ist nur sicher, sie kommt. Und dann wird man sehen, ob die anglosächsischen und auch asiatischen Banken dann besser gewappnet sind oder die geschrumpften europäischen Banken mit einem sehr, sehr starken Aufsichtskorsett um sich herum.
Und es dürfte auch davon abhängen, ob die neue Deutsche Bank im stark umkämpften Markt der Privat- und Firmenkunden in Deutschland wieder einen größeren Anteil erkämpfen kann.
Die Deutsche Bank macht einen Milliardenverlust im ersten Halbjahr und auch bei einem zweiten DAX-Konzern sehen wir heute rote Zahlen beim Autobauer Daimler. Die Stuttgarter haben von April bis Juni mehr als 1 Milliarde Euro Verlust gemacht. Ein Grund: Daimler legt Geld zurück, denn es laufen derzeit noch behördliche und gerichtliche Verfahren betreffend Mercedes-Benz-Dieselfahrzeuge. So formuliert es das Unternehmen und meint damit den Rückruf eines Mercedes-Modells, bei dem möglicherweise eine illegale Software die Abgaswerte manipuliert haben könnte. Und das ist nur eine Baustelle für Daimler. Thomas Wagner berichtet.
Dieses Mal steht das Quartalsergebnis für die Automarke mit dem Stern unter keinem guten Stern.
Das zweite Quartal war nicht einfach. Wir mussten unsere Ergebniserwartung zweimal nach unten korrigieren. Und die Zahlen sind alles andere als zufriedenstellend.
1,2 Milliarden Euro Verlust für den Zeitraum zwischen April und Ende Juni 2019. 3% weniger verkaufte Pkw der Kernmarke Mercedes. Allein in der Sparte Mercedes-Vans, also bei den Kleintransportern, rote Zahlen. So richtige Vorbotschaften waren das nicht, die Ola Källenius erst seit Ende Mai im Amt des Vorstandschefs der Daimler AG heute zu verkünden hatte. Die Ursachen für die Einbrüche sind vielfältig. Mehrere Rückrufe in Zusammenhang mit fehlerhaften Airbags des japanischen Zulieferers Takata, Qualitätsprobleme bei den Lieferwagen, Rückstellungen in Milliardenhöhe für mögliche Rechtsstreitigkeiten in Zusammenhang mit dem Rückruf von Dieselautos und Ermittlungen in den USA sowie Produktionsrückstände bei manchen Marken. Hier will Källenius als allererstes ansetzen.
Wir werden die Verfügbarkeit unsere besonders gefragten, margenstarken Fahrzeuge verbessern.
Um in Zukunft wieder bessere Zahlen zu präsentieren, wenn auch Vorstandschef Ola Källenius heute klar zu verstehen gab, der Gewinn vor Zinszahlungen und Steuern werde deutlich unter den entsprechenden Zahlen von 2018 liegen, also unter 11 Milliarden Euro. Umso drängender erscheint Källenius das heute angekündigte Effizienzprogramm, dessen Einzelheiten der Konzern allerdings erst im Herbst präsentieren will. Klar ist aber, die Konzernleitung nimmt alle Produkte genau unter die Lupe. Nur solche Baureihen sollen weitergebaut werden, die langfristig auch wirklich satte Gewinne versprechen. So erwartet Vorstandschef Källenius im zweiten Halbjahr Wachstumsimpulse von neuen großen SUVs, also von jenen Pkw, die viel PS unter der Haube haben und von der Form her an Geländewagen erinnern. Und die könne man durchaus auch umweltverträglich bauen, beispielsweise, wie das nun geschieht, durch Plug-in-Hybride, bei denen der Verbrennungsmotor mit einem Elektromotor kombiniert wird.
Die zweite Generation der Plug-in-Hybride gehen in den Markt. Das heißt, Sie könnten Montag bis Freitag für die meisten Menschen hin und zurück zur Arbeit oder wo auch immerhin man fährt, tagsüber CO2-frei fahren. Aber man hat immer noch die Flexibilität, für eine längere Reise am Wochenende größere Distanzen zu gehen.
Schließlich erhofft sich Daimler-Vorstandschef Ola Källenius auch neue Impulse durch den Einstieg der chinesischen Beijing Automotive Group, kurz BAIC, bei Daimler. Wie gestern bekannt wurde, hat BAIC 5% der Daimler-Aktien übernommen.
Thomas Wagner berichtete. Warum musst du in den Skiurlaub fliegen? Diese Frage sollten wir privat häufiger stellen. Das meint zumindest der Ökonom Nico Pech, den wir hier Anfang der Woche interviewt haben. Und dieses Interview hat für einige Diskussionen gesorgt. Privat streiten für den Klimaschutz, den Nachbarn nachspionieren. Droht da die Ökodiktatur? Das sei alles Klimahysterie, sagen einige. Der Klimaschutz wird also sehr kontrovers diskutiert zurzeit. Die einen schämen sich zu fliegen und die anderen pfeifen einfach drauf und fliegen trotzdem. Und Flugscham hin oder her, an deutschen Flughäfen ist zurzeit tatsächlich so viel Betrieb wie eh und je, berichtet Dieter Nürnberger. Aber der Frachtverkehr, der ging zurück.
Auch wenn vor allem die jüngere Generation auf mehr Klimaschutz pocht, spürbare Auswirkungen auf den Flugverkehr habe das nicht, so der Bundesverband der deutschen Luftverkehrswirtschaft, BDL. Zwar gäbe es eine deutliche Abkühlung beim Wachstum, doch sei dies eher auf derzeitige Handelskonflikte und eine abgeschwächte Konjunktur zurückzuführen, nicht auf den so oft zitierten Greta Thunberg-Effekt. Im ersten Halbjahr wuchs der globale Flugpassagierverkehr um 4,6%, im Vorjahreszeitraum waren 6,8%. BDL-Hauptgeschäftsführer Matthias von Randow.
Die Entwicklung in China, Indien oder auch Brasilien oder anderen Staaten, wo auch größere Bevölkerungsgruppen zu mehr Wohlstand kommen, die natürlich zusätzlich Nachfrage nach Luftverkehr generieren. Das alles führt zu weiterhin steigender Nachfrage. Wir stellen jedenfalls keinen Rückgang fest, der mit der Klimaschutzdiskussion in Zusammenhang steht.
Das gelte auch im nationalen Maßstab. Die Nachfrage im innerdeutschen Flugverkehr blieb 2019 stabil, wächst nur geringfügig. Und das weitgehend unabhängig von der Straßenauslastung, dem Ausbau des Bahn- oder des recht erfolgreichen Fernbusverkehrs. Ein Beispiel: Im Dezember 2017 startete die Deutsche Bahn die schnelle ICE-Verbindung von Berlin nach München. Die Strecke führt auch über Nürnberg. Dort haben die Fluggesellschaften ihre Verbindungen von und nach Berlin inzwischen eingestellt.
Hingegen auf der Strecke Berlin-München ist kein Nachfragerückgang an Luftverkehr festzustellen, obwohl die Anzahl der Bahnfahrgäste auf dieser Strecke sich verdoppelt hat. Hier hat es eine Verlagerung also im Wesentlichen von der Straße auf die Schiene gegeben.
Angesichts der Klimaschutzdebatte und möglichen Abgaben auf den CO2-Verbrauch warnt der Bundesverband der deutschen Luftverkehrswirtschaft vor nationalen Alleingängen. Sie würden erfahrungsgemäß deutschen Unternehmen im internationalen Wettbewerb schaden. Für das Gesamtjahr erwartet der Branchenverband weiterhin ein Wachstum von gut 2%. Der Schwung lasse aber etwas nach. Sorgen bereitet inzwischen der Luftfrachtverkehr. Weltweit bislang ein Minus von 3,3%. In Europa sieht es mit minus 1,5% etwas besser aus. Auch Handelsrisiken, Stichworte Brexit und Iran, werden genannt. Auf dem deutschen Markt hat im ersten Halbjahr vor allem die Pleite von Germania Spuren hinterlassen. Die Verkehrsleistung der Fluggesellschaften wuchs dadurch nur noch um 4%. Immerhin sind die Kapazitätsengpässe durch die gravierendere Air Berlin-Insolvenz im Herbst 2017 wieder ausgeglichen worden. Allerdings haben vor allem nicht deutsche Unternehmen profitiert. An den deutschen Flughäfen haben ausländische Airlines inzwischen einen Marktanteil von 44%. Matthias von Randow.
Die großen Wachstumstreiber in Europa sind die Punkt-zu-Punkt-Fluggesellschaften Ryanair, EasyJet und Wizz Air.
Allesamt sogenannte Billigflieger. Wohl auch deshalb bleiben die Preissteigerungen im Rahmen. Im Vergleich zum Vorjahr sind für Flüge ab deutschen Flughäfen die Preise mit 1-2% nur leicht gestiegen.
Fluglinien und Flughäfen können sich kaum beschweren. Ihr Geschäft wächst weiter trotz Klimaprotesten. Anders ist die Lage beim US-Flugzeugbauer Boeing. Der Absturz zweier Flugzeuge des Typs 737 MAX sorgt nun für den größten Quartalsverlust in der Unternehmensgeschichte. Und noch ist gar nicht klar, ob und wann die Jets wieder fliegen dürfen. Dieter Reg kennt die Einzelheiten.
Der Flugzeughersteller Boeing hat im zweiten Quartal dieses Jahres einen Rekordverlust in Höhe von 2,9 Milliarden Dollar eingefahren. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres hatte der Konzern noch einen Gewinn von 2,2 Milliarden Dollar erzielt. Grund für den Verlust sind Probleme mit den Flugzeugen der Baureihe 737 MAX. Die Maschinen haben Startverbot und dürfen nicht mehr an Kunden ausgeliefert werden. Begründet werden die Verbote mit zwei Abstürzen von Maschinen des Typs 737 MAX in Indonesien und Äthiopien. Im Oktober und März waren dabei 346 Menschen gestorben. Bei der heutigen Vorlage der Geschäftszahlen verzichtete Boeing auf einen neuen Geschäftsausblick. Das Unternehmen begründete diesen Schritt mit den vielen Ungewissheiten, die es bei der erstrebten Wiederzulassung der 737 MAX gibt. Das Flugzeug war bis zu den genannten Abstürzen das bestverkaufte Modell des Boeing-Konzerns. Im Gefolge der Krise um die Maschine fiel der Umsatz von Boeing um 35%. Boeing wird vorgeworfen, die 737 MAX überstürzt auf den Markt gebracht zu haben und die Sicherheit vernachlässigt zu haben. Boeing bestreitet diese Anschuldigungen.
Dieter Reg war das. Unter dem Druck der Opposition will Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer nun weitere Unterlagen zur gescheiterten Pkw-Maut offenlegen. Mehr dazu in den Wirtschaftsnachrichten mit Eva Barner.
Ja, das kündigte Scheuer heute vor einer Sondersitzung des Verkehrsausschusses des Bundestags an.
Wir möchten eine maximal mögliche Transparenz herstellen. Maximal möglich diese Formulierung deswegen, weil wir natürlich an Recht und Gesetz gebunden sind.
Die zusätzlichen Dokumente umfassen tausende Seiten zum internen Risikomanagement, zur internen Kommunikation mit den Beteiligten, zudem interne Vorlagen und Statusberichte sowie Vertragsversionen und Dokumentation der Vertragsverhandlungen. Er könne die Anforderungen der Opposition vollumfänglich erfüllen. Wir haben nichts zu verbergen, sagte Scheuer. FDP, Linke und Grüne hatten bereits mit einem Untersuchungsausschuss gedroht. Die Deutsche Umwelthilfe fordert eine konsequentere Abgaskontrolle bei Lastwagen. Von 141 überprüften Lkw habe jeder fünfte die geltenden Grenzwerte für Stickoxide überschritten. Dies sei auf einen Defekt oder eine Manipulation der Abgasreinigung durch Nutzer zurückzuführen, darunter auch Spediteure, für die osteuropäische Lkw fahren, sagte der Verkehrsexperte Axel Friedrich bei der Vorstellung der Untersuchung.
Auffällig war auch, dass viele dieser osteuropäischen LKWs im Auftrag von deutschen Firmen fahren. Das heißt, das ist eine Auslagerung auch. Und da verlangen wir auch, dass die Firmen, die solche Leistungen bestellen, darauf bestehen, dass die LKWs endlich sauber auch herumfahren.
Im Auftrag der Umwelthilfe hatte den Angaben zufolge das Institut für Umweltphysik der Universität Heidelberg Abgasmessungen bei Lastwagen auf der Autobahn vorgenommen. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland warnt vor einem Waldsterben. Grund seien Trockenheit und extreme Hitze, Stürme und maximale Niederschläge sowie Schädlinge und Pilzerkrankungen. Hubert Weiger vom BUND fordert ein rasches politisches Handeln.
Was wir machen müssen, ist mit Sicherheit den Laubbaumanteil in unseren Wäldern deutlich zu erhöhen, dass wir Laubmischwälder bekommen. Dazu gibt es zwei zentrale Bedingungen. Das eine ist, dass wir deutlich die im Regelfall total überhöhten Rehwildbestände in Deutschland reduzieren. Und das zweite ist, dass wir auch genügend Personal und Finanzen zur Verfügung stellen, um diese gewaltige Aufgabe zu leisten.
Dem Bundesagrarministerium zufolge werden mehrere Millionen Bäume benötigt, um den Verlust von insgesamt 110.000 Hektar Wald auszugleichen.
Wirtschaftsnachrichten von Eva Banner. Wird der Handelsriese Metro tschechisch? Der tschechische Milliardär Daniel Křetínský will Metro für 6 Milliarden Euro übernehmen. Doch Metro-Chef Olaf Koch zieht nicht mit. Das Angebot sei zu niedrig. Der Aufsichtsrat wies die Offerte heute zurück, betonte aber, grundsätzlich könne man sich schon vorstellen, dass Křetínský Metro übernehme. Jörg Marksteiner informiert.
Nein, sagt Metro-Chef Olaf Koch. Persönlich habe er überhaupt keine Vorbehalte gegen den tschechischen Milliardär Daniel Křetínský und seinen Versuch, die Düsseldorfer Metro für 5,8 Milliarden Euro zu übernehmen. Dass der Düsseldorfer Handelskonzern möglicherweise bald direkt von Křetínský beherrscht und sogar von der Börse genommen werden könnte, auch damit habe er kein Problem, sagt der Metro-Chef.
Es hat Vorteile durchaus, wenn man ein Unternehmen privatisiert. Und es gibt einem natürlich dann auch mal in der einen oder anderen Richtung vielleicht etwas mehr Freiräume. Insofern, da gibt es überhaupt gar keine Ressentiments zu dem grundsätzlichen Ansatz eines Übernahmeangebots oder gar einer Privatisierung.
Dennoch haben Vorstand und Aufsichtsrat komplett gegen das Übernahmeangebot gestimmt. Zum einen sei das Angebot zu niedrig. Deutschlands ehemals größter Handelskonzern werde damit schlicht unterbewertet. Vor allem aber kritisieren sie, dass der Kauf wohl mit viel geliehenem Geld finanziert werden soll. Das könnte zur Folge haben, dass nach einer Übernahme der Metro dann hohe Schulden vom neuen Eigentümer aufgedrückt werden. Der könnte sich an Substanz und Liquidität bedienen, heißt es.
Auch natürlich verbunden mit der Frage, ist es dann so, dass das Unternehmen eigentlich nur noch dazu dient, Zinsen zu zahlen und Schulden abzuführen? Das ist natürlich dann im krassen Widerspruch zu der strategischen Weiterentwicklung des Unternehmens.
Denn neue Schulden würden bedeuten, dass weniger investiert werden kann. Genau das will die Metro aber. Sie versucht seit einigen Jahren, vom Allround-Handelsriesen zum internationalen Spezialisten für Großhandel zu werden. Mit Profikunden in Hotels, Gastronomie und Großküchen. Beteiligungen mit klassischen Filialen wie Praktika, Adler, Extra, Galeria Kaufhof oder zuletzt Mediamarkt und Saturn wurden allesamt verkauft oder abgetrennt. Die letzte Sparte mit Kontakt zum Endkunden, die Supermarktkette Real, soll bis Mitte September abgegeben werden, hieß es heute. Wie viele der 280 Märkte dabei geschlossen werden und wie viele der 34.000 Mitarbeiter möglicherweise ihre Jobs verlieren, all das ist noch unklar. Klar ist nur, dass dieser Kurs vom neuen Metro-Interessenten Křetínský mitgetragen wird. Der hat sich bereits mit einem der Großaktionäre geeinigt und damit schon Zugriff auf rund 33% der Metro-Aktien. Sein Ziel, bis zum 7. August, so hat er das angekündigt, will er sich mindestens 67,5% der Stimmrechte sichern.
Der Beitrag war das von Jörg Marksteiner. Millionenfach landeten Datensätze dort, wo sie nicht sein sollten. Die Firma Cambridge Analytica wertete Facebook-Profile aus. Unter anderem US-Präsident Donald Trump heuerte das Unternehmen für seinen Wahlkampf an. Nun bekommt Facebook die Quittung dafür, dass die Daten so leicht abgezogen werden konnten. Die US-Handelsaufsicht FTC setzt eine Strafe von 5 Milliarden Dollar fest. Und darüber kann ich jetzt sprechen mit Janina Lückhoff in Washington. Ganz konkret, wie begründet die Behörde denn diese Strafe und vielleicht auch die Höhe?
Die Begründung lautet, dass Facebook seine Nutzer wiederholt darüber getäuscht habe, was eigentlich mit ihren Daten geschehe und auch sich nicht an die Vereinbarungen gehalten habe, die die Handelsaufsicht FTC schon 2012 mit Facebook vereinbart habe. Und diese Höhe der Strafe, 5 Milliarden Dollar, das sei beispiellos oder historisch, nannte sogar der FTC-Vorsitzende Joseph Simons nun gerade diese Strafe in der PK. Und damit solle Facebook aber nicht nur bestraft werden, hieß es, sondern es soll auch eine neue Kultur im Umgang mit Datenschutz bei Facebook quasi ja gefördert werden. Und es ist ja nicht nur die Geldstrafe, die da verhängt wurde, sondern es soll auch ein unabhängiges Kontrollgremium bei Facebook ja eingerichtet werden, um, wie es hieß, die Machtfülle von Konzernchef Zuckerberg zu begrenzen. Und Zuckerberg selbst wird auch alle 3 Monate persönlich bestätigen müssen, dass sich sein Unternehmen künftig an die vereinbarten Datenschutzrichtlinien einhält. Ansonsten sei er persönlich dafür haftbar zu machen.
Jetzt legt Facebook heute Abend noch neue Zahlen vor. Gibt es denn schon eine Reaktion von Facebook auf diese Strafe?
Also Facebook hat selbst jetzt deutlich gemacht, dass diese Einigung mit der Handelsaufsicht über das hinausgehe, was die normalen rechtlichen Anforderungen in den USA seien. Macht also deutlich, es hat sich da echt auf viel eingelassen an Beschränkungen oder an Strafe. Und um diesen Neuanfang zu markieren, werde man jetzt auch aktuelle Systeme auf den Prüfstand stellen und das auch ganz bewusst mit dem Ziel, um Probleme ans Licht zu bringen.
Diese Strafe ist ja bemerkenswert. Historisch, haben Sie gesagt, wird sie auch genannt. Dazu kommt jetzt, dass das US-Justizministerium große Online-Konzerne wegen Kartellverstößen unter die Lupe nehmen will. Endet vielleicht auch so ein bisschen die Zeit der Schonfrist für Facebook, aber eben auch für Google und Co. in den USA?
Also das Justizministerium hatte diese Untersuchung ja gestern bekannt gegeben, mit dem Ziel herauszufinden, ob große Konzerne die Konkurrenz behindern. Und da hieß es, sollten Gesetzesverstöße festgestellt werden, werde man entsprechend handeln. So hieß es vom US-Justizministerium. Das klingt jetzt so ein bisschen, als wäre die Schonfrist beendet, aber es hängt letztendlich natürlich vom Ergebnis dieser Untersuchungen ab und von den tatsächlichen Folgen. Man könnte jetzt aber sagen, immerhin tun die amerikanischen Behörden was. Also die EU-Kommission hat ja schon Wettbewerbsverfahren am Laufen gegen Google und Amazon. Und bei den amerikanischen Behörden oder Ministerien hieß es ja immer, die würden viel zu lasch mit diesen Konzernen umgehen. Und so gesehen, dass jetzt überhaupt untersucht wird, das kann man schon als Art Meilenstein bezeichnen.
Da ist also einiges in Bewegung in den USA. Über die Milliardenstrafe gegen Facebook waren das Einordnungen von Janina Lückhoff aus Washington. Und damit schalten wir von Washington nach Frankfurt am Main zu Konrad Busen an die Börse. Herr Busen, bleiben wir noch bei Facebook? Diese Strafe, die da jetzt verhängt wurde, sehen Sie da aktienkursmäßig Bewegung?
Der Preis für die Facebook-Aktie verliert heute ganz leicht 0,2%, aber er bleibt über $200 pro Aktie. Und man sollte wissen, Anfang dieses Jahres war der Kurs viel niedriger als jetzt. Grundsätzlich also kann man sagen, dass eine Menge Vertrauen in die Aktie zurückgekehrt ist. Und dieser Preis jetzt, das ist auch nur rund $18 niedriger als der bisherige Höchststand der Facebook-Aktien vom letzten Sommer. Also ich würde sagen, die Anleger stecken viele, viele negative Geschichten zu Facebook weg und konzentrieren sich auf den Profit.
Wir haben heute eine ganze Menge Zahlen gesehen, eine Zahlenflut. Deutsche Bank, Daimler, Boeing, haben wir darüber berichtet. Wer sticht denn da an der Börse heraus?
Daimler auf jeden Fall. Die Aktie steigt nämlich deutlich und zwar rund 3%, obwohl der Autobauer ja den ersten Quartalsverlust seit 10 Jahren gemeldet hat. Aber nach mehreren Gewinnwarnungen macht sich bei den Anlegern Hoffnung breit, dass es das jetzt auch mal war mit den schlechten Nachrichten. Gestern bei Continental, da gab es ja eine vergleichbare Kursreaktion, ein Plus beim Aktienkurs trotz Gewinnwarnung. Die Deutsche Bank ist natürlich auch immer wichtig hier am Finanzplatz Frankfurt. Die Aktie heute rund 2% im Minus. Also richtig überzeugt, dass die Bank ganz ohne Kapitalerhöhung durch die schweren Zeiten kommen wird, sind die Anleger ganz offenbar noch nicht.
Und wenn wir den Strich drunter machen, was macht der DAX als Ganzes?
Der kann heute etwas zulegen, 0,4%, steigt auf 12.530 Punkte. Ein bisschen Hoffnung äußern Marktleute in Bezug auf China und die USA, wo ja bestätigt wurde, dass nächste Woche auf höchster Ebene in Shanghai die Handelsgespräche weitergehen. Mnuchin und Lighthizer werden nach China fliegen. Von der Konjunkturseite, also von den Wirtschaftsdaten her, da kam heute nicht so Gutes rein. Einkaufsmanager in Deutschland, in der Eurozone, auch in den USA, in den Industrieunternehmen, also im verarbeitenden Gewerbe, sind alle deutlich schlechter gestimmt. Der Einkaufsmanager-Index in den US-Industrieunternehmen ist auf nur noch genau 50 Punkte gefallen. Das ist der Stand, der die Minuszone trennt von dem Bereich, der Wachstum andeutet. Dieser Minusbereich ist bei uns in Deutschland und den Euro-Ländern im verarbeitenden Gewerbe ja schon längst erreicht.
Bei den deutschen Anleihen, da sehen wir einen neuen Minusrekord.
Ja, die Umlaufrendite, die die Bundesbank immer berechnet, aus den Zinssätzen von allen deutschen Staatsanleihen, die im Umlauf sind, sie ist heute auf ein neues Minustief gesunken, auf minus 0,41%. Ein deutlicher Hinweis darauf, was die Marktteilnehmer morgen erwarten von der Europäischen Zentralbank und von deren Ratssitzung, nämlich Signale auf neue Anleihekäufe oder nochmal niedrigere Minuszinsen, die Banken für ihre Einlagen bei der EZB zahlen müssen oder andere ähnliche Ankündigungen einer nochmal großzügigeren Geldpolitik.
Und der Euro am Tag vor der EZB-Sitzung?
Ja, da pendelt er zwischen einem $1,11 und einem $1,12. Er ist ja gestern deutlich unter diesen Kurs von einem $1,12 zum ersten Mal seit längerer Zeit gesunken. Und Gold, da wird die Feinunze im Moment mit $1,423,79 bewertet. Das ist $1,76 billiger als gestern Abend.
Und das war Konrad Busen mit dem Börsenbericht aus Frankfurt am Main. Damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Hier gleich die Nachrichten um 17:30 und anschließend dann Kultur heute mit meiner Kollegin Antje Allroggen. Mein Name ist Sina Fröndrich.